Nicht immer hilft mehr Geld. Manchmal finanzieren wir damit auch Luftschlösser, die am Ende überhaupt nicht wirken. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass wenn wir tatsächlich in der Gesellschaft Fortschritt wollen, dass wir bei unseren Kindern und deren Lebenschancen ansetzen müssen. So zu tun, als ob es uns allen ganz schlecht ginge, wäre falsch. Sondern wir sind im viertreichsten Land der Welt mit einem starken Sozialstaat, der dafür führt, dass wir ein starkes soziales Netz haben. Wir brauchen die neuen Schulen. Unsere Schulen sind veraltet, die Gebäude müssen dringend saniert werden. Sie haben zum Teil Sanitäranlagen, Toiletten aus den 60er Jahren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute, wie ja manchmal bei uns, wieder Politik ein ganz großes Thema und wir haben eine echte Hochkaräterin zu Gast. Ich würde mal so behaupten, wenn man so die Hierarchie in Deutschland politisch mal durchguckt, ist da der Bundespräsident, der Bundeskanzler, dann kommen die Minister und dann kommen schon die parlamentarischen Staatssekretäre und Sekretärinnen, die quasi mit den Ministern zusammenarbeiten. Und wenn ich es ganz grob irgendwie durchrechne, müsste das irgendwie die vierte Ebene in der deutschen Politik sein. Also wir sind ganz weit oben angekommen heute, weil wir haben die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesfamilienministerium heute zu Gast, Eking Deligöz. Frau Deligöz, herzlich willkommen und schön, dass Sie uns Rede und Antwort stehen hier heute.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Habe ich eigentlich die politische Hierarchie jetzt gerade richtig beschrieben oder?
Ich hab ganz gespannt zugehört, weil wir als parlamentarische StaatssekretärInnen würden uns ja jetzt in der Hierarchie nicht so oben fühlen, aber subjektiv fühlen und de facto sein sind ja manchmal andere.
Ja.
Unterschiedlich.
Ja. Und ja, wir hatten ja schon den einen oder anderen Ministerpräsidenten oder die eine oder andere Ministerpräsidentin hier zu Gast. Die würden jetzt wahrscheinlich noch was ganz anderes erzählen, aber ja. die lassen wir jetzt einfach mal außen vor und grüßen einfach mal Malu Dreyer und Co. irgendwie an der Stelle. Also, Frau Deligöz, schön, dass Sie da sind. Wir beide wollen heute über Familienpolitik sprechen. Ist ja auch gerade ein ganz großes Thema. Wir nehmen diesen Podcast Ende August 2023 auf. Ausgestrahlt wird da wahrscheinlich irgendwie so im Frühherbst, Spätsommer, so die Ecke, sodass es einen leichten Zeitverzug gibt. Aber Hörerinnen und Hörer können das jetzt ganz gut einordnen. Aktuell ist gerade die politische Sommerpause zu Ende gegangen. Und wie ich gestern in der Presse lesen durfte, ruckelt es auch gerade mal wieder ganz, ganz kräftig. Deshalb die Frage, wie fühlt man sich bei Ihnen im Hause? Wie ist so die Stimmung? Und ja, wie geht's?
Also in diesem Maschinengetriebe des Familienministeriums surrt es, dreht es sich, die Räder greifen ineinander, wir laufen, die Motoren sind auf Hochtouren. Fühlt sich gut an. Es ist so ein Grundsummen da und es fühlt sich gut an, es passiert was.
Das heißt, diese ganze Diskussion zum Thema Kindergrundsicherung und Co., der Streit mit dem Finanzminister, den Ihre Chefin, die Frau Paus, da gerade ausficht, das ist jetzt nichts, was tief in die Organisation des Ministeriums hereinwirkt, sondern läuft die Arbeit einfach normal weiter.
Tatsächlich gibt es Phasen, wo wir ein bisschen mehr suchen müssen und Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber de facto haben wir ein Grundniveau und das läuft. Und dann setzt man natürlich in Stressphasen nochmal eins drauf. Ich finde, solange es läuft und es passiert, das ist immer sehr viel angenehmer wie den absoluten Stillstand. Und wenn der innere Antrieb da ist, etwas zu verändern, voranzubringen und um einen herum passiert nichts, das finde ich das Schlimmste, was passieren kann.
Ja. Was hat Sie denn dazu gebracht, dass Sie gesagt haben, ich gehe jetzt mal in Richtung Familienpolitik, bin gegebenenfalls da im Familienministerium auf einer etwas herausgehobenen Position? Das ist ja ein durchaus spezielles Arbeitsfeld. Ein ehemaliger Kanzler in Deutschland hat das ja mal so als Gedöns bezeichnet, was es aus meiner Perspektive tatsächlich nicht, auf gar keinen Fall ist. Aber Sie hätten ja auch sagen können vor ein paar Jahren, Mensch, irgendwie das Thema Finanzen, da arbeite ich mich ein, weil da hat man mehr Macht. Oder das Thema, weiß ich nicht, Außenpolitik zum Beispiel, dann würden Sie jetzt an der Stelle von Frau Baerbock durch die Welt fliegen, hätte man ja auch machen können. Was hat Sie zu Familienpolitik gebracht?
Meine persönliche Biografie. Ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen, in der 3. Klasse. Davor war ich in der Türkei, dort geboren, dort die Grundschule gestartet. dann mit meiner Mutter zusammen in Deutschland eingewandert. Meine Mutter ist Lehrerin und als solche ist sie auch nach Deutschland gekommen. In der Zeit, wo wir nach Deutschland kamen, gab es türkische Schulen mit türkischen Lehrern, Lehrerinnen und es war gar nicht gewollt, dass die türkischen Kinder Deutsch lernen, weil das Ziel war, dass sie dann irgendwann mal wieder zurückkehren in die Türkei. Dieses Konzept ging total schief. Die Familien blieben, die Kinder blieben, aber sie hatten keine richtige Ausbildung. Das heißt, sie blieben auf der Strecke. Und wir erleben jetzt die dritte, vierte Generation danach und die bleiben auch auf der Strecke, weil einfach die Anfänge falsch gelegt wurden und nach wie vor gelegt werden. Und ich bin tatsächlich studierte Verwaltungswissenschaftlerin. Ich habe übrigens auch durchaus finanzpolitische Erfahrungen. Ich war 8 Jahre lang im Haushaltsausschuss. Ich war die Chefrechnungsprüferin für meine Fraktion in den letzten 8 Jahren, habe das sozusagen auch von Ausbildung her mitgebracht. Die Kombination daraus, die Strukturen zu kennen, die Hintergründe zu wissen, aber dennoch einen inneren Kompass zu haben, wohin es geht. Das hat mich in der Politik zu dem gemacht, was ich bin und vermutlich auch in diese Rolle reingebracht, in der ich jetzt bin. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass wenn wir tatsächlich in der Gesellschaft Fortschritt wollen, dass wir bei unseren Kindern und deren Lebenschancen ansetzen müssen. Das macht mich zur Familienpolitikerin.
Ja, und das eine ist ja das Arbeitsfeld, auf dem man unterwegs ist. Das andere ist ja die Position, in der man unterwegs ist. Mögen Sie uns kurz eine Einschätzung geben, wie Sie zur parlamentarischen Staatssekretärin geworden sind? Also haben Sie darauf hingearbeitet? Hintergrund vielleicht, wir hatten vor einiger Zeit den Anton Hofreiter hier, der ja gern auch Landwirtschaftsminister geworden wäre. Das hat nicht so gut funktioniert und der hat so ein bisschen darüber berichtet, wie er dahin hätte kommen wollen und dass das auch nicht ganz so einfach war. Sie sind jetzt Staatssekretärin, das ist ja eine große Nummer. Wie sind Sie das geworden?
Politische Karrieren sind niemals linear. Wir haben immer unseren Job sozusagen für 4 Jahre und dann geht das Ganze von vorne los. Sie müssen sich wieder bewerben, sie müssen sich neu aufstellen, sie müssen sich in einer Gruppe von Abgeordneten neu positionieren. Mein Weg war, dass ich sehr, sehr früh mit Familienpolitik angefangen habe und auch für die Grünen sehr, sehr viele Grundsatzpapiere geschrieben, durch die Parteitage gebracht, Konzepte entwickelt. Dann gab es allerdings auch in meiner Biografie einen Bruch, wo ich das Thema aufgrund von Mehrheitsentscheidungen abgeben musste, so wie es vielen Politikerinnen geht. Und ehrlich gesagt, wenn Sie mich fragen, was hat sie am stärksten gemacht, dann würde ich nicht sagen, die Erfolge meines Lebens, sondern die Misserfolge, weil an ihnen können sie wachsen, an den anderen, das nehmen sie mit und finden es toll und gehen den nächsten Schritt. Aber wenn sie erstmal richtig hinfallen, brauchen sie wahnsinnig viel Kraft, um wieder aufzustehen. Sind sie aber aufgestanden, sind sie unheimlich stark. Und für mich war das auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Familienpolitik geht nicht weiter. Was machst du dann? Bin dann in den Haushaltsausschuss. Habe dort zwar auch den Etat vom Familienbereich gemacht, aber nicht nur, sondern ich war Chefhaushälterin für Arbeit und Soziales, für die Bundesagentur, habe auch unter anderem den Etat vom Auswärtigen Amt gemacht, zum Beispiel mein ganz anderes Feld. Aber in den Strukturen ist es ja ähnlich gleich, wenn Sie als Haushälterin rangehen. Und bin jetzt sozusagen aus der Summe dieser beiden Kompetenzen in eine Sandwich-Manager-Position reingekommen. Das ist die parlamentarische Staatssekretärin. Sie hat über sich Kanzler, Minister, Regierungskabinett und ich bin sozusagen die Vermittlerin. Ich würde nicht sagen unter mir, sondern auf der anderen Seite des Sandwiches habe ich die ParlamentarierInnen, den Bundesrat, die gesenkten Gesetzgebungsorgane und Verfahren und natürlich auch die Öffentlichkeit. Ich repräsentiere auch das Haus. Ich bin Stellvertreterin für die Ministerin, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt unterwegs, wie zum Beispiel bei den UN-Konferenzen in New York. Und die Summe dessen zu vermitteln, zu organisieren, zu kommunizieren, auch in Konfliktsituationen reinzugehen, zu verhandeln, das ist mein Job.
Ja, und wie sind Sie es letztendlich geworden? Also wenn ich mal rekapituliere, ist jetzt 2 Jahre her, das war kurz vor der Wahl, dann waren die Wahlergebnisse so, wie sie waren, Koalitionsverhandlungen begannen und irgendwann ging es dann daran, dass die Ministerien verteilt wurden und natürlich auch die Staatssekretärsposten. Haben Sie einfach mal den Hörer in die Hand genommen und haben die Lisa Paus angerufen und haben gesagt, so, du bist ja jetzt Ministerin, ich würde gern Staatssekretärin werden, mach mal, oder wie ist es gelaufen?
Naja, das ist die Summe von vielen. Ich bin ja eingestiegen bei Anne Spiegel, gleich von Anfang an, gemeinsam mit meinem Kollegen Sven Lehmann, der auch parlamentarischer Staatssekretär bei uns im Haus ist. Die MinisterInnen zu besetzen, ist eine höhere Mathematik. Das ist sehr, also das ist mehr als ein Schachbrett. Das ist parteipolitische Mathematik, Männer, Frauen, Kompetenzen, Regionen, vieles mehr. Und dann kommt eine Person raus und besetzt das Ministerium. Und diese Personen suchen sich dann die parlamentarischen Staatssekretäre aus. In der Regel ist es eine Mischung zwischen Können und vernetzt sein. Also sie müssen da durchaus, die parlamentarischen Staatssekretäre kommen in der Regel aus dem Fachbereich, haben schon mal in diesem Bereich gearbeitet, sind gleichzeitig verankert in der Fraktion und im Parlament, so dass die Kommunikationsstrukturen bereits mitgebracht werden.
Ja, Sie haben gerade angemerkt, tatsächlich eine Tatsache, die ich fast schon vergessen hätte, die Anne Spiegel kam ja aus Rheinland-Pfalz und wurde dann Bundesministerin und ist irgendwie nach, ich glaube, 2 oder 3 Monaten zurückgetreten aus unterschiedlichsten Gründen. Hat das was für Sie bedeutet? Also Sie sind unter einer anderen Ministerin gestartet und dann kam erst die Lisa Paus. Hat das, haben Sie da gedacht, oh, jetzt nicht, dass die mich jetzt auch noch entlässt und dann, weil ist ja häufig so, ein neuer Chef kommt oder eine neue Chefin und bringt sich nochmal vertraute Mitarbeiter mit? Oder wussten Sie, nee, ich bin hier gut unterwegs, die lässt mich weitermachen?
Naja, na klar ist es erstmal ein Bruch. Also wenn die Ministerin geht, sind die parlamentarischen Staatssekretäre erstmal entlassen und werden dann neu ernannt. Das heißt, ich habe schon 2 Ernennungsurkunden und ich habe 2-mal geschworen auf das Wohl des Volkes. Und ich kenne natürlich Lisa schon länger aus der Fraktion. Wir haben auch in der gleichen Arbeitsgruppe gearbeitet. Sie war ja bei den FinanzerInnen, ich war bei den HaushälterInnen. Deshalb mussten wir sehr engmaschig zusammenarbeiten. Wir kannten beide unsere Ecken und Kanten und kennen sie immer noch. Und es war ihre Entscheidung. Aber letztendlich, gerade in solchen Umbruchssituationen, ist es natürlich empfohlen, möglichst viel Stabilität zu halten. Und diejenigen, die bereits im Haus waren, waren auch ein Stück weit Garant dafür.
Ja, und es war aber keine Option zu sagen, Sie werden Ministerin. Weil Sie haben ja fachpolitisch Hintergrund, Geschlecht, passt ja alles sehr gut irgendwie zu dem, was auch der Kanzler wollte, wie sein Kabinett aussieht. Wäre Sie prädestiniert gewesen für den Job.
Jetzt kommen wir zu der höheren Mathematik einer Partei. Und in diesen vielen, vielen Dimensionen, die wir denken, gibt es da eine Komponente, das hat nicht reingepasst. Aber ich bin glücklich in meinem Job.
Okay, gut. Dann wollen wir doch mal in diesen Job sozusagen eintauchen. Sie haben schon gesagt, Sie sind Vertreterin der Ministerin an vielen Stellen. Ich würde das jetzt mal auch so interpretieren, dass einerseits, wenn, keine Ahnung, Frau Paus nicht an der UN-Konferenz teilnehmen kann, dann fliegen Sie halt nach New York und machen das. Das ist ja mehr so sozusagen die Präsenzvertretung. Wie ist es inhaltlich? Gibt die Frau Paus die groben Richtlinien vor und sagt, Mensch, wir haben jetzt irgendwie das Thema, wollen wir nicht gleich auf die Grundsicherung gehen, wir haben, weiß ich nicht, irgendwie BAföG zum Beispiel, guck dir das mal an und erarbeite ein Konzept und dann machen Sie das? Oder wie funktioniert das inhaltlich?
Ja, genau so. Also für BAföG sind wir nicht zuständig, das sind die Kollegen aus dem Bildungsministerium, aber zum Beispiel Kinderschutz oder Kinderrechte oder also woran wir jetzt derzeit arbeiten, ist eine inklusive Sozialgesetzgebung für Kinder und Jugendliche. Dort bekomme ich Aufträge. Es gibt Arbeitsbereiche, die übergibt mir auch die Ministerin komplett und im guten Vertrauen und sagt, der Auftrag ist das, wir brauchen ein Ergebnis, arbeite ein Konzept aus, ein Verfahren aus, produziere Ergebnisse und wenn die Ergebnisse dann vorliegen, dann besprechen wir uns, wie der nächste Schritt weitergeht. Sie hat Richtlinienkompetenz, gleichzeitig sind wir sehr, sehr vernetzt und in einem sehr guten Team, so dass wir eigentlich niemals über Hierarchien reden, zumindest mal empfinde ich das nicht so, sondern als über gemeinsame Beratung, was der nächste Schritt ist und wie eine Entscheidung aussehen kann.
Ja, ein Thema, was ich in dem Zusammenhang sehr spannend finde, ist, man diskutiert ja häufig über Geld sozusagen. Auch gerade die Diskussion mit der Kindergrundsicherung, wie viele Milliarden stehen dafür eigentlich zur Verfügung oder wie viel auch nicht. Und wenn wir da drauf gucken, wie viel von Ihrer Arbeit ist tatsächlich sozusagen Geld verteilen und wie viel ist sonstige Arbeit, zum Beispiel Strukturen schaffen, Hintergrundarbeit machen etc. Weil oft hat man ja so den Eindruck, dass politische Entscheidungsträger treten vor die Presse und sagen, für Projekt XY haben wir jetzt 500 Millionen, 5 Milliarden, 50 Milliarden, 500 Milliarden, was auch immer, freigemacht. Dann wird ein großer Erfolg gefeiert. Am Ende des Tages ist einfach irgendwie Geld ausgegeben worden und der Margot Buschmann, Kollege irgendwie aus dem Justizministerium, hat gerade bei uns im Podcast mal so ein Beispiel gebracht, so irgendwie, wir haben irgendwie für Lüftungsanlagen in Schulen viel, viel Geld während der Corona-Krise freigemacht. Das wurde überhaupt nicht gebraucht oder es wurde nicht genutzt. Es gab keine Lüftungsanlagen aus unterschiedlichsten formalen Gründen. Am Ende des Tages hat sich irgendwer für diese Budgetfreigabe feiern lassen, aber de facto hat es nicht einem einzigen Schüler geholfen. Und da frage ich mich halt, wie häufig gucken Sie so auf diese Themen, wo Sie sagen, irgendwie so, das sind so die Eurobeträge und das ist jetzt das wirkliche Arbeiten oder das wirkliche Voranbringen. Wie kriegen Sie das zusammen?
Also wie in der Wirtschaft auch, ist bei uns manches Psychologie. Zu handeln ist manchmal besser als nicht zu handeln und zuzugucken, auch mit dem Wissen, dass die Wirksamkeit womöglich geringer ist. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. In der Corona-Krise sind wir alle auf Sicht geflogen, ja, und rechts war Nebel, links war Nebel, vor einem wusste man nicht, steht da ein Berg oder ein Eisberg oder überhaupt nichts. Keine Ahnung, wir sind auf Sicht geflogen, wussten aber, es gibt Unsicherheiten. Die Menschen wollen Sicherheit. Sie wollen handeln. Sie wollen nicht, dass wir zugucken und sagen, wir sind im Nebel, keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber wir fliegen da rein, kann sein, dass wir dann irgendwann mal abstürzen, sondern was könnte der nächste Schritt sein? Einer dieser Schritte war das oberste Ziel, Schulen müssen offen bleiben. Unsere Kinder brauchen Kinder, sie brauchen Bildung, sie brauchen die Netzwerke. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder zu Hause vereinsamen, dass psychologische Probleme zunehmen, dass ernährungsbedingte Probleme zunehmen, übrigens auch eine Konsequenz der Corona-Krise. Wir haben viel mehr adipöse Kinder, viel mehr magersüchtige Kinder. All das wollen wir nicht. Also wollen wir handeln und die Schulen zugänglich machen und dafür brauchen wir gute Luft. Punkt. Antwort darauf, wie kriegen wir diese gute Luft? Durch Lüften und durch Lüftungsanlagen. Also war das die richtige Antwort. Das hat den Menschen Sicherheit gegeben, Stabilität gegeben. Die Schulen waren offen, wurden dann am Ende in dieser Form nicht gebraucht. Aber das wissen sie ja nicht. Das wissen sie nicht, weil sie nicht wissen, was der nächste Schritt ist. Die Schulen blieben offen, die Kinder konnten in die Schule. Ziel erfüllt. So gesehen war es sehr wichtig, dass wir solche Schritte eingeleitet haben. Natürlich ist Geld die Grundlage in einem Sozialstaat, das Ungerechtigkeiten überwinden und Teilhabe ermöglichen wird. Aber nicht immer ist es Geld, was uns voranbringt. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist, wenn Sie darüber reden, wie schützen wir unsere Kinder? Brauchen Sie die richtigen Strukturen, Sensibilität, hingucken, Tabus überwinden, darüber reden, starke, kompetente Menschen, die hinsehen und die wissen, was passiert, wenn was passiert. An wen kann ich mich richten? Wer ist für mich da? Wen kann ich anrufen? Das ist eine Struktur. Dahinter steckt natürlich auch finanziell Strukturen, weil sie müssen die Ärzte, Ärztinnen bezahlen, die Mitarbeiterinnen. Aber an erster Stelle ist es auch sehr viel Wissen und möglich sein. Das andere ist, ein zweites Beispiel, eines unserer größten Herausforderungen unserer Zeit ist, es fehlt uns an Fachkräften. Und da können Sie noch so viel Geld reinbuttern, wie Sie wollen. Sie müssen erstmal die Menschen ausbilden, qualifizieren, Qualifikation anerkennen, sie davon überzeugen, dass es ein toller Job ist. Und das können Sie nicht alles mit Geld.
Ja, aber würden Sie mitgehen, wenn Sie sagen, diese Botschaft, wir haben so und so viel Euro freigemacht, dass das auch so ein bisschen, ich sag mal so, politische Anerkennungshascherei ist? Am Ende des Tages kommt es aber oft gar nicht unbedingt nur auf, das haben Sie auch gesagt, es kommt nicht immer nur aufs Geld an, sondern eigentlich ist es harte strukturelle Arbeit, die man irgendwo reinstecken müsse.
Tatsächlich finde ich, wir greifen ein bisschen zu schnell nach dieser Forderung, mehr Geld hilft. Nicht immer hilft mehr Geld. Manchmal finanzieren wir damit auch Luftschlösser, die am Ende überhaupt nicht wirken. Aber ich bin jetzt auch tatsächlich Haushälterin und Rechnungsprüferin lange gewesen, um zu wissen, dass nicht immer, also der Schein trübt manchmal. Also Sie glauben, dass manchmal mehr Geld hilft. Das ist es aber nicht. Das ist aber die einfachste Lösung.
Ja.
Sondern und viele suchen eben nach der einfachsten Lösung, aber nicht immer wirkt diese.
Ja, das ist ja ein spannendes Thema, gerade wenn man sich anguckt, welche Themen gerade in der Familienpolitik, also wo braucht's tatsächlich mehr Geld und wo braucht's beispielsweise Bürokratieabbau, Geld vielleicht in andere Kanäle, also in Fachkräfteausbildung, Infrastrukturthemen etc. Haben Sie so ein Thema, wo Sie sagen, das ist so ein Lieblingsthema von mir, das muss man einfach mit Geld machen, da hilft viel Geld, hilft da auch viel. Und ein Thema, wo Sie sagen würden, am Ende des Tages bringt Geld da so gut wie nichts. Wir müssen an der Struktur was verändern? Also gibt es da so zwei Beispielthemen für die jeweiligen Bereiche?
Also ich nehme jetzt mal Kindergrundsicherung als unser größtes Thema aus und gehe in andere Bereiche. Wir brauchen die neuen Schulen. Unsere Schulen sind veraltet, die Gebäude müssen dringend saniert werden. Sie haben zum Teil Sanitäranlagen, Toiletten aus den 60er Jahren. Das funktioniert nicht. Wir müssen investieren in die Schulen, in die Gebäude. Die Pädagogik heute ist eine andere als in der Zeit, in der diese Schulen gebaut wurden. Lange Gänge, Rechtsräume, Türen, die zugehen. Das ist nicht mehr die Art und Weise, State of the Art des Lernens. Wir lernen heutzutage viel mehr inklusiv, viel offener, in kleinen Gruppen, in thematischen Zusammenhängen. Und dem müssen wir unsere Schulen anpassen und da müssen wir ganz knallhart investieren, im harten Sinne des Wortes, in die Gebäude, in den Beton, damit das gute Lernen auch möglich ist. In andere Bereiche müssen wir die Strukturen verändern, die Kultur verändern, die Kultur des Arbeitens. Menschen müssen sich wohlfühlen. Da sind wir bei der Fachkräftemangel. Wenn Sie wollen, dass die Menschen, die als Erzieherinnen, Pädagoginnen, LehrerInnen arbeiten, in den Schulen, in den Kindergärten auch dranbleiben an ihrem Job, müssen Sie die Rahmenbedingungen ändern. Und das bedingt zwar auch Geld, aber das bedingt auch eine andere Kultur. Und diesen kulturellen Wandel, auch daran arbeiten wir mit sehr, sehr vielen Expertinnen und Experten, die wir immer wieder zusammenholen. Und da brauchen wir einfach Erkenntnisse, die wir umsetzen können und den Mut, die Dinge auch anzupacken.
Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe zuletzt gerade gelesen, dass wir, also nicht nur wir in Deutschland, sondern auch in den USA, Professor Galloway, Scott Galloway hat das irgendwie geschrieben, dass er gesagt hat, na ja, der Anteil männlicher Lehrer, Erzieher etc. ist über die Jahre sehr stark zurückgegangen. Das ist nicht gut für die Entwicklung von Kindern. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass beide Geschlechter signifikant groß vertreten sind in diesen Jobbereichen. Mhm. Jetzt ist ja so ein bisschen so die Frage, wenn ich heute, also ich als Mann, wenn ich irgendwo auf einer Party erzählen würde, ich bin jetzt irgendwie Kindergartenerzieher, ist mein Gefühl, das wäre jetzt nicht nur positives Feedback, irgendwie, was ich kriegen würde.
Ich würde applaudieren.
Das glaube ich Ihnen. Aber worauf ich hinaus will, ist, am Ende ist es ja so, also für die Kinder wäre es besser, wenn zumindest mal ein, zwei Männer auch so in so einem Kindergarten rumlaufen würden. Aber wie kriegen wir überhaupt die gesellschaftliche Perspektive auf männliche Kindergartenerzieher gedreht, damit die Anerkennung bekommen, die sie halt auch brauchen, weil am Ende des Tages muss man ja schon irgendwie den Job sehr, sehr stark wollen, wenn man das Gefühl hat, jedes Mal irgendwo, wo man davon erzählt, wird man so ein bisschen schief angeguckt. Ja, also wie können wir und wie können Sie als Politik auch auf so ein Gesellschaftsbild einwirken? Mhm. Und wollen Sie das eigentlich?
Ja, durchaus. Also ja, Kinder brauchen Role Models, wie es so schön heißt. Sie haben sie zu Hause bei den Eltern, sie haben sie in ihrem sozialen Netzwerk und sie haben sie in Schulen und Kindergärten. Und sie brauchen beide Geschlechter oder alle Geschlechter, die es gibt. Es gibt ja nicht nur zwei. Und diese Role Models müssen im Alltag der Kinder stattfinden. Das heißt, ja, wir brauchen alle Menschen in ihrer Diversität in unseren Einrichtungen. Das hinzukriegen erfordert aber, und da komme ich wieder zu meinem schwierigsten überhaupt, was man gestalten kann, Kulturwandel. Es war jetzt in der neueren Zeit, in der ich Politik mache, wir reden jetzt nicht irgendwie über die allerersten ausgebildeten Lehrer irgendwann mal in den 1800 oder so, sondern in unserer Zeit war es ehrlich gesagt noch nie so, dass besonders viele Männer in den Kindergärten, in Erzieherberufen waren. Wenn dann, dort, wo es schwierig wurde, in Obhutnahmen, dort finden sie durchaus mehr Männer als Frauen zum Beispiel, oder aber in Heim oder aber in den Grundschulen. Also auch da gibt es übrigens einen Bruch. Ja, auf den Gymnasien haben sie mehr Männer, in den Grundschulen haben sie vorwiegend Frauen. Woher kommt das? Deutschland hat irgendwann mal so ein Bild geprägt in der Neuzeit. Es gibt die Hauptjobs für die Alleinverdiener und es gibt die Zusatzjobs für die NebenverdienerInnen. Das waren meist Frauen. Und da irgendwie bekannt war, dass die klassischen Frauenjobs immer die Zuverdienerjobs waren, hat man sich gedacht, naja, die müssen ja nicht so gut bezahlt werden, weil schließlich gibt's ja noch den Mann, der Hauptverdiener ist. Und daran orientieren wir unser gesamtes Maßstab. Ehegattensplitting zum Beispiel führt dazu, einer verdient viel, einer verdient wenig. Sie haben den maximalen Nutzen. Also Strukturen aufgebaut, die eigentlich darauf hinauslaufen, dass Frauen vorwiegend zu Hause bleiben, wenn überhaupt nur Teilzeit arbeiten oder in Zuverdienerjobs arbeiten und die Hauptverdiener dafür gut verdienen. Das hatte zur Folge, dass genau die Jobs, die jetzt unsere Gesellschaft dringend benötigt, Pflege, Erziehung, alle klassischen weiblichen Berufe, auch in den Dienstleistungsbranchen, in der Bereich Friseurhandwerk, Schneiderhandwerk und vieles mehr, durchaus Handwerk, nicht nur weniger verdienen, sondern auch weniger gewertschätzt wurden. Ich gebe Ihnen da auch da ein Beispiel, um das bildhaft zu machen. Aufstieg in bestimmten Branchen. Sie können sich weiterbilden, qualifizieren, steigen auf, haben noch eine Zusatzqualifikation. Das wird Ihnen monetär anerkannt. In vielen Jobs. In diesen sozialen Jobs ist es nicht so. Wenn Sie sich als Erzieherin weiterbilden, zum Beispiel zu einer Sprachexpertin, dann sagt Ihnen mit viel Glück Ihre Chefin, vielen Dank, that's it. Niemand sagt Ihnen, dafür kriegen Sie 10 Euro mehr oder Sie können mal 2 Stunden frei nehmen, um sich auf die Kinder zu konzentrieren und tatsächlich das, Ihre Qualifikation auszuleben. Oder ein anderer Bereich. Wir haben in der Wirtschaft durchaus ja eine Spezialisierung. Also die einen machen die Verwaltung, die anderen machen das Handwerk. Und gemeinsam bringt man ein Unternehmen nach vorne. Aber der Handwerker, der Elektriker würde nicht sagen, ich mache auch noch das Personalmanagement, es sei denn, es ist ein ganz kleines Unternehmen so. Aber normalerweise, je größer eine Einrichtung, desto größer die Spezialisierung. Wir haben pädagogische Einrichtungen mit 200, 300 Kindern, durchaus eine mittelständische Organisation, und sagen, ja, aber die Pädagogin, die für die Kinder zuständig ist, soll bitte gefälligst auch die Verwaltung machen und am besten noch die Hauswirtschaft.
Ja.
Und das funktioniert einfach nicht, weil sie hat dann dadurch keine Zeit für die Kinder, ist unglücklich. Was macht sie? Nach einer Weile sagt sie, ich habe keine Lust mehr und geht. Und das meine ich mit Strukturen verändern und Rahmenbedingungen schaffen.
Ja, aber das Letzteres müsste sich ja relativ einfach verändern lassen. Also wenn ich mir so große Kindergartenketten angucke und so, also die sollten schon auch in der Lage sein, einen Koch einzustellen, einen Buchhalter einzustellen oder eine Buchhalterin. Und eine
Verwaltungsfachkraft.
Sowas in der Richtung. Also das ist ja was, das klingt für mich jetzt nicht so schwierig, das hinzukriegen.
Da wollen wir hin. Das war in Deutschland nicht selbstverständlich, weil das meine ich auch mit Wertschätzung dieser Arbeit. Naja, das bisschen Kinder und das bisschen organisieren kann ja jeder. Jetzt sind sie aber in einem, wie gesagt, mittelständischen Unternehmen. Kein Unternehmer mit 300-400 MitarbeiterInnen würde sagen, ach, das kriege ich nebenher hin, sondern würde immer sagen, oh nee, da brauche ich schon jemanden, der sich da auskennt damit. Und das brauchen wir auch. Wir müssen unsere Erzieherinnen, Pädagoginnen, die dafür ausgebildet sind, eine Chance geben, ihren Beruf auszuüben, indem wir sie entlasten in anderen Bereichen. Und ja, wir arbeiten mit den Bundesländern daran, dass genau das in Zukunft möglich ist, dass zusätzliche Kräfte aus anderen Bereichen mit eingestellt werden können und dass eine Entlastung stattfindet und wieder eine Konzentration auf den. Aber das ist eine sehr neue Entwicklung in diesem Bereich und hat auch sehr viel mit der Zuschreibung zu tun, was wir von unseren Einrichtungen erwarten, nämlich mehr als nur satt und sauber und Kinder sind aufgehoben hin zu Pädagogik.
Und wenn wir, das ist ja so ein Thema, daran kann man arbeiten. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn Sie Ihre Projekte sich anschauen, einerseits die, wo man irgendwie massiv Geld in die Hand nimmt, andererseits Themen, wo man sagt, wir verändern Strukturen, vielleicht auch gesellschaftlich den Blick auf die Themen so ein bisschen ändern. Gibt es eigentlich so eine Art Controlling bei Ihnen im Ministerium, wo man sagt, weiß ich nicht, 2021 haben wir uns Folgendes vorgenommen und 2023, so ein paar Tage vor der dann irgendwie, 23 nicht, 24 vor der Wahl, die dann ja bald wieder kommt, ziehen wir mal einen Strich drunter und machen mal so eine Ergebnisanalyse?
Selbstverständlich. Alle unsere Konzepte werden permanent evaluiert. Das Deutsche Jugendinstitut ist eines unserer Evaluationsorganisationen, aber auch in anderen Bereichen mit DEZIM zum Beispiel, der Bereich der Migration oder mit Altenforschung, gehen wir in den Bereich der Seniorenpolitik rein. Wir wollen immer wissen, ob das, was wir wollen, auch wirkt und wie der Bedarf ist. Im Bereich der Kinderbetreuung haben wir jährlich einen Bericht, wo wir sagen, was ist der Bedarf, was ist die Entwicklung, wohin geht das, was können wir noch besser machen. Das haben wir ehrlich gesagt bei allen Projekten. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Die Kunst ist aber, wenn etwas nicht so gut läuft, nicht weiterzumachen, dann den Strich zu ziehen und zu sagen, das hat nicht funktioniert, damit hören wir auf. Das ist in der Politik immer sehr schwierig, weil sie haben in dem Moment, wo sie etwas starten, bauen sie Strukturen auf, sie schaffen neue Jobs, neue Projekte und irgendwann mal sagen sie, die Zeit hat sich verändert. Die Fragen sind andere, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, wir brauchen euch nicht mehr. Dann nehmen sie natürlich den Menschen ihre Existenzgrundlage weg. Also gibt es einen riesen Aufschrei insbesondere auch von Abgeordneten, weil jeder von ihnen ist betroffen. Bei mir im Wahlkreis stieß diese Einrichtung, jene Einrichtung. Und sie wollen das nicht, aber dieses Loslassen müssen wir lernen, damit auch etwas Neues entstehen kann.
Ja, das heißt, so eine Art Neustart müssen wir lernen. Also nicht,
weil weiterentwickeln. Wir, ja. Weiterentwickeln, würde ich sagen, weil die Fragen von den 80er Jahren sind nicht mehr die Fragen von jetzt. Also muss ich irgendwann mal auch die Projekte der 80er loslassen können, womöglich Strich drunter ziehen, beenden, um mich auf die Probleme der heutigen Zeit konzentrieren zu können.
Ja, wenn ich mir das so angucke, wenn man dann irgendwie sagt, okay, wir haben eine Budgetplanung, Projektplanung, machen auch ein Projekt- und Budgetcontrolling hinterher. Und wenn ich dann, nehme ich mal irgendwie so die aktuelle Diskussion, die wir gerade auch mit in Bezug auf die Kindergrundsicherung haben zwischen den einzelnen Ministerien. Eigentlich müsste doch, wenn Sie sagen, Mensch, irgendwie, ich habe jetzt hier mal so einen Plan und das ist am Ende des Tages ist ja auch ein Investitionsplan in irgendeiner Form. Wenn Sie das dann legen Sie es dem irgendwie Herrn Lindner hin und sagen, so lieber Christian, ich habe es jetzt hier mal aufgeschrieben, die X Milliarden haben folgende Effekte bei uns. Der Lindner wirkt jetzt auf mich nicht so, als würde er sich irgendwie gegen korrekte Zahlen wehren. Mhm. Der müsste sich doch dann überzeugen lassen. Woher kommt das, dass doch irgendwie so massiv gerade in der Koalition, ich würde sagen, gerungen ist ja fast schon ein zu sanftes Wort dafür, dass so sehr aufeinander eingeschlagen wird und nicht mit Sachargumenten gearbeitet wird?
Naja, es sind schon politische Haltungsfragen, die dahinter stecken. Die Grundsatz geht es ja auch darum, brauche ich einen starken Sozialstaat oder muss der Bürger, die Bürgerin primär Verantwortung für sich selbst übernehmen? Ich sorge für eine starke Marktwirtschaft und die Wirtschaft wird das dann schon lösen. Also diejenigen, die einen Job haben, arbeiten, gut verdienen, denen geht's gut und diejenigen, die durch das Netz durchfallen, da gibt es zwar ein letztes soziales Netz, aber auch nicht viel mehr. Also das amerikanische Prinzip, wenn du Zahnschmerzen hast und du kannst es dir leisten, dann geh zum Arzt, wenn nicht, hast du halt Pech gehabt, dann musst du vielleicht früher ableben. Ein Land ohne Sozialstaat. In einem Land ohne Sozialstaat haben sie aber auch eine auseinanderfallende Gesellschaft in Arm und Reich. Und das wiederum nutzt auch nicht der Wirtschaft. Also die Wirtschaft der Zukunft, und da spricht jetzt tatsächlich die Grüne aus mir, braucht ja auch die gut qualifizierten Kräfte. Die Menschen, die arbeiten können, die zufrieden sind, die glücklich sind, die weniger Konflikte. Und um das zu überwinden, brauche ich ein starkes Sozialstaat. Und das ist das, was wir auch mit der Kindergrundsicherung wollen. Da geht es ja nicht darum, irgendwie Geld zu verschenken, sondern tatsächlich Familien in einer besonderen Lage Unterstützung dahingehend zu geben, dass ihre Kinder teilhaben können, weiter sich entwickeln können, eine gute Bildung kriegen und in einer sehr stressigen Phase so entlastet werden, dass Familien Luft zum Atmen haben. Also ja. Ein starker Sozialstaat, der Diskrepanzen überwindet.
Ja, mein Grundgefühl wäre jetzt, irgendwie, wenn man den Christian Lindner fragen würde, ob er das irgendwie unterstreicht, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, nee, irgendwie einen starken Sozialstaat finden wir auch gut, aber es muss irgendwie richtig investiert werden. Jetzt frage ich
mich. Nein. Christian Lindner sagt, wir müssen die Dynamisierungsprozesse in den sozialen Mitteln reduzieren, das heißt weniger Geld im Sozialstaat ausgeben.
Okay, guter Punkt. Muss ich ihn mal fragen?
Machen Sie das. weil das Wort ist Dynamik rausnehmen. Das klingt besser als Sozialstaat reduzieren.
Ja, vielleicht heißt Dynamik rausnehmen, aber auch automatische Steigerungen erstmal weglassen und jedes Mal neu drauf gucken. Also ich bin jetzt nicht der Anwalt von Christian Lindner, um Gottes Willen, aber kann es sein, dass auch das damit gemeint ist? Dass
man sagt, jedes Mal wo neu haben wir denn die größte Dynamik in der Rente? Ja. Weil wir eine älter werdende Gesellschaft sind, die mehr Ressourcen dafür braucht. Ja. Das ist die größte Dynamik. Jetzt möchte ich den ersten Politikerinnen und Politiker hören, der ehrlich zugibt, wir müssten eigentlich in den Bereich reingehen. Das wird doch keiner machen. Übrigens auch ich auch nicht, aber aus anderen Gründen als Christian Lindner.
Ja, gut. Ich glaube, die Rentner als Wahlklientel, das ist nochmal ein extra Podcast wert. Jetzt habe ich aber, so Themen muss man ja in irgendeiner Form auch auflösen. Und man muss sich auch einigen. Und während ich die Diskussion verfolgt habe, habe ich mich gefragt, jetzt mal, und vielleicht ist das auch ein bisschen naiv, diese Kindergrundsicherung, das ist ja Geld, was man prinzipiell direkt auch an Eltern zahlen würde. Und die machen dann, ja, was auch immer damit, irgendwie kaufen den Kindern was, kaufen den Kindern nichts. Da gibt es ja auch endlos viele Diskussionen drum. Wäre vielleicht auch eine Alternative gewesen, dass man gesagt hätte, wir nehmen das Geld und investieren das in Infrastrukturprojekte, in ganz, ganz plump irgendwie, wir schaffen damit mehr Kindergartenstruktur. Mhm. Hintergrund meiner Überlegung, die Malu Dreier hat bei uns im Podcast gesagt, ja, für so eine richtig, richtig gute Fulltime-Kindergartenbetreuung, dafür haben wir nicht genug Geld. Saskia Esken hat gerade letzte Woche gefordert in der FAZ, man müsste mehr investieren. Sind beide jetzt SPD, nicht Grüne, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich hatte den Gabriel Felbermeier, ehemaliger Chef des Weltwirtschaftsinstituts aus Kiel, im Podcast. Und der hat gesagt zu dem Thema, naja, am Ende des Tages ist es eine ganz einfache Rechnung. Je mehr wir in Kindergarten und Ähnliches investieren, desto besser werden Kinder betreut, desto mehr hochqualifizierte Arbeitskräfte stehen auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das heißt, damit würde man den Fachkräftemangel sozusagen etwas lindern. Lustig, lindern. Ist das nicht was, wo man hätte sagen können, als Familienministerium und als Finanzministerium, wir einigen uns darauf, wir nehmen, also weiß ich nicht, das Kindergeld bleibt, wie es ist, aber wir nehmen das, was wir zusätzlich haben wollen, investieren wir jetzt in Kinderbetreuung, wir bauen irgendwie an Kindergärten Kapazitäten auf, wir schaffen Infrastruktur etc. Dann hätten doch alle glücklich sein müssen. Oder ist das jetzt komplett naiv gedacht?
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Wirtschaft. Sie bauen ein Logistikunternehmen auf der grünen Wiese, wo drumherum nichts ist, und sagen diesem Unternehmen, wenn du dorthin gehst, wo nichts ist, darfst du dir jetzt aussuchen, entweder du kriegst eine Straße oder du kriegst Personal. Wie entscheidest du dich? Dann sagt das Unternehmen, ich brauche beides, ich bin Logistiker, ich brauche die Menschen und ich brauche die Straße. Warum sagen wir bei den Kindern entweder oder? Du brauchst die Schulen oder du brauchst eine finanzielle, materielle Versorgung. Die beste Schule in Deutschland macht um 3:30 zu. Der beste Kindergarten schließt, wenn sie es ganz viel Glück haben, um 18 Uhr. Und dann sind die Eltern dran. Dieses Kind muss essen, dieses Kind muss trinken, dieses Kind braucht Sommerschuhe, Winterschuhe. Und wissen Sie, was es kostet, ein paar Schuhe in Deutschland für Kinder zu kaufen? Das kleine Kind braucht Windeln, das große Kind braucht Lehrmaterialien, Bücher, soziale Teilhabe. Ein Kind hat ein Recht darauf, ein Schwimmbad im Sommer zu besuchen oder auch mal einen Kindergeburtstag zu feiern. Ja, ich meine, es gibt Kinder, und da kann ich Ihnen ganz viele Beispiele erzählen, von einem jungen Mädchen, wir machen ja auch Beteiligungsprojekte für Jugendliche, die sagt, Mensch, ich tanze wahnsinnig gern, ich kann das total gut und ich würde auch mal gerne mit meinen Freundinnen auf der Bühne stehen. Dafür bräuchte ich aber dieses T-Shirt, um als Team aufzuzeichnen, und das können sich meine Eltern nicht leisten, das kostet 19 Euro. Und ich komme mit einer anderen Studie. USA vor uns, Inflation Reduction Act, hat den Familien Kindergeldzahlungen, besonders bedürftigen Familien, Kindergeld dafür ausbezahlt. Und innerhalb von einem Jahr konnte man messen, nicht ich, sondern viele Wissenschaftlerinnen vor Ort, dass dieses Entlasten, materielle Entlasten der Familien in ihrer Not, also wo das Working Poor gelebt wird, wo die Eltern 3-4 Jobs haben und überhaupt nicht mehr zu Hause sind und nur noch 3 Stunden schlafen. Wenn man diese Familien entlastet in dieser materiellen Versorgung, die Noten der Kinder innerhalb von einem Jahr um 3 bis 4 Notenstufen gestiegen sind, besser geworden sind. Warum? Weil der Stress, der zu Hause weniger wurde, hat ihnen bessere Bedingungen fürs Lernen zu Hause geschaffen, hat den Eltern wiederum den Stress weggenommen, sodass sie sich auf ihre Kinder konzentrieren konnten und womöglich am Wochenende mal mit ihnen in den Park konnten.
Ja.
Das heißt, Familien zu entlasten in den unteren Einkommensgruppen schafft ihnen Luft zum Atmen, um sich auch auf ihre Kinder einzulassen und nicht nur mit Sorgen durch das Leben zu gehen. Und darum geht es ja. Also es geht ja nicht darum, allen irgendwie Geld in die Hand zu drücken, den Reichen wie den Armen. Übrigens, bei den Reichen machen wir das sowieso. Da haben wir Freibeträge. Das heißt, je höher ihr Verdienst, desto mehr Geld kriegen sie vom Staat. Und das ist automatisch, da müssen sie noch nicht mal was machen. Sondern es geht darum, den Familien mit dem niedrigen Einkommen, der alleinerziehenden Mutter, die nebenher 20 Stunden arbeitet, zu sagen, du kannst von diesem Geld leben, geh weiterhin arbeiten. Die Sicherheit deines Kindes, materielle Sicherheit deines Kindes ist durch die Kindergrundsicherung gedeckt. Das heißt, du musst dich nicht mehr entscheiden, ob du von AEG 2 lebst, weil es für dich vielleicht günstiger ist, als arbeiten zu gehen. Dass eine vorgelagerte Existenzsicherung, das Erwerbstätigkeit fördert, materielle Sicherheit auf einem existenzsichernden, wir reden immer über Existenzsicherung, wir reden nicht über Luxus, zu gewährleisten und damit auch soziale Teilhabe zu ermöglichen und Familien zu entlasten. Und dann brauche ich aber auch noch die gute Schule, keine Frage. Das machen wir ja auch. Wir investieren in Schulen, wir investieren in Kindergärten seit Jahren übrigens. Und ich finde das traurig, wenn ein MP sagt, ich habe nicht genug Ressourcen dafür. Das ist ihr Job, diese Ressourcen auch zu schaffen.
Schöne Grüße nach Rheinland-Pfalz, aus Berlin dann in dem Fall. Lassen Sie mich dazu zwei Sachen sagen. Das eine, haben wir gegebenenfalls auch in der politischen Diskussionskultur so ein bisschen das Problem, dass wir sehr stark polarisieren und vielleicht auch einen Tick zu stark polarisieren. Ich nehme jetzt mal das Beispiel. Ich habe den Vorschlag gemacht, irgendwie, Mensch, könnte man nicht mal über Infrastrukturinvestitionen statt direkter Weitergabe des Geldes diskutieren? Und Sie haben mir darauf geantwortet, dass ja eigentlich man die armen Kinder sozusagen, denen man ja das Geld geben muss. Und ich würde jetzt mal, also wenn ich jetzt Politiker wäre, hätte ich so latent das Gefühl, dass sie mir gesagt hätten, Mensch, Michael, irgendwie, du denkst jetzt aber auch überhaupt nicht irgendwie an die armen Kinder. Was bist du eigentlich für ein schlechter Mensch? Und
nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir brauchen beides.
Genau das ist der wichtige Punkt. Müssen wir nicht relativ ergebnisoffen einfach mal so die Optionen auf den Tisch legen können und dann sagen können, das und das und das können und wollen wir uns leisten. In der und der Form werden wir das miteinander kombinieren. Und ich gehe mal einen Schritt weiter, wenn wir beide jetzt so diskutieren. Das ist, glaube ich, total okay. Und auch wenn viele Leute den Podcast hören, macht's jetzt nicht die politische Stimmung, bewegt's nicht die politische Stimmung in Gesamtdeutschland. Aber wenn die Menschen da draußen das Gefühl haben, ein Herr Lindner und eine Frau Paus kommen einfach nicht zusammen, entsteht ja vielleicht auch der Eindruck, unser Land ist gar nicht so gut regiert. Wir müssen da irgendwie was anderes machen. Und schaffen wir damit nicht noch mehr größere Probleme?
Also, ich habe jetzt mit ganz viel Leidenschaft argumentiert. Ja. Deshalb fühlten Sie sich so ein bisschen von mir, oh Gott, jetzt kommt sie mit einem Schwall von Argumenten und da kann ich ja gar nicht mehr mithalten. Das ist ja zu viel. Warum? Weil ich mit Leidenschaft in der Politik streite für eine Sache, die gut ist. Das, was wir übrigens wollen, gibt es schon ein Stück weit. Wir haben, ich gebe jetzt nochmal das Beispiel, wenn ich gut verdiene, und ich verdiene gut, ja, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe zwei Kinder. Ich zahle meine Steuern, ich kriege mein Kindergeld, am Ende des Jahres mache ich den Steuerausgleich und das Finanzamt sagt mir, Mensch, Mädchen, du hast so viel Geld bezahlt als Steuern, du kriegst jetzt das Doppelte für deine Kinder. Verdiene ich nicht so viel Geld, weil ich nicht so gut ausgebildet bin, weil ich den anderen Job habe, weil ich nur Teilzeit arbeiten kann, weil ich alleine bin, dann sagt der Staat, naja, ein bisschen hast du schon Pech gehabt im Leben, aber dafür unterstütze ich dich auch nicht.
Aber ist da nicht der Punkt, dass man dann mit dem Finanzminister über die Strukturen des Steuersystems reden müsste?
Ja, genau das wollen wir ja. Genau das wollen wir. Wir sagen, also unser Grundvorschlag war, können wir nicht ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, ein Hauch bei den Superverdienern wegnehmen und dafür uns solidarisieren mit denen, die die Solidarisierung brauchen. Da sagt natürlich FDP, nö. Also das ist das, was Freibeträge anbelangt. Dann sagen wir, okay, es gibt in diesem Land Menschen, die sind verheiratet und haben keine Kinder und profitieren vom Ehegattensplitting, nur weil sie verheiratet sind. Und dann gibt es Menschen, die sind nicht verheiratet, erziehen drei Kinder, kriegen aber nichts dafür. Können wir da nicht einen Hauch darüber schieben? Sagt er, nö. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ein drittes Instrument, das gibt es schon in Deutschland, der Kinderzuschlag. Das ist eine super Idee. Das geht darin, die Menschen zu motivieren, Erwerbstätigkeit aufzunehmen und arbeiten ist immer noch besser als zu Hause bleiben für die, also in einem Zeitalter des Fachkräftemangels. Lasst uns doch daran arbeiten, dass dieses Instrument nicht nur derzeit bei 30-35% ankommt, sondern dass alle, die einen Anspruch auf das haben, das auch in Anspruch nehmen können. Durch Digitalisierung, durch Modernisierung, durch Bürgerbürokratie. Na, sagt der Lindner, nö, kostet mich ja Geld.
Also, ich habe ja gerade bei dem Buschmann gesessen und der hat gesagt, irgendwie Entbürokratisierung, Digitalisierung etc. ist ein großes Thema bei denen.
Also, ja, aber nicht, wenn es ums Kinder geht. Das ist ja der Witz an der Sache. Also letztendlich, die Kindergrundsicherung hat die Idee, eine Leistung, die es gibt, erstens für alle zur Verfügung zu stellen, nicht abhängig von, in welchem Sozialgesetzbuch sie sind, sondern von ihrem Alter. Und zweitens, das so zu vereinfachen, dass es Menschen, die einen Anspruch drauf haben, auch tatsächlich in Anspruch nehmen können. Und diese Vereinfachung geht nur über Digitalisierung. Das führt aber dazu, dass die Menschen ihre Ansprüche wahrnehmen und das wiederum wird Geld kosten.
Ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt fachlich in der Informatik nicht so tief drin bin wie Sie. Ja? Wäre auch ein Wunder.
Deshalb aber, kann ich Sie ja so schön über den Tisch ziehen.
Ganz genau. Deshalb können Sie mich an die Wand quatschen, sozusagen. Können Sie
mich? Ja, aber deshalb wollen Sie mich ja an der Stelle, wo ich bin und nirgendwo anders.
Absolut. Was ich mich halt frage an vielen Stellen, das sind ja irgendwie viele Sachargumente, die Sie ins Feld führen. Und jetzt sagen wir mal, irgendwie auch eine selbst eine CDU jetzt als Opposition, aber die FDP innerhalb der Regierung, die haben so andere Sachargumente, da muss ich ja einen Weg finden lassen. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist es vielleicht sogar innerhalb der Regierungskoalition mittlerweile an vielen Stellen so, dass Ideologie steht vor Ergebnisfindung sozusagen und permanent knallt man aufeinander, man knallt nicht inhaltlich aufeinander, also man knallt inhaltlich aufeinander, aber könnte da inhaltliche Kompromisse finden. Aber ideologisch ist es unmöglich gerade. Kann das sein?
Also zum einen, ja, wir sind unterschiedliche Parteien. Ich bin nicht in der FDP, sondern bei den Grünen und die FDP-Kollegen sind dort, wo sie sind. Und hätten wir alle die gleiche Meinung, wären wir in der gleichen Partei, sind wir aber nicht. Und das heißt aber, und jetzt komme ich zurück mit einer Literaturempfehlung, wenn ich darf, Max Weber. Also als Verwaltungswissenschaftlerin, der Gründer meines Studiengangs sozusagen, muss ich ihn zitieren. Aber Politik als Beruf, das ist ein ganz kleines Reklambuch, unbedingt lesen. Da sagt Politik, der sich einteilt sozusagen in die Leidenschaftlichen und in die Pragmatiker. Und der sagt, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Und das war damals schon so und das ist immer noch so. Wenn Sie Dinge verändern wollen, woran sich die Menschen gewohnt haben, müssen sie ganz, ganz lange dran arbeiten, die Dinge auch zu verändern. In dem Bereich der Führung und Organisation wissen wir, das Schwierigste in einem Unternehmen ist ein Kulturwandel. Und das Schwierigste am Wachstum ist, wenn sie eben die Dinge verändern wollen und womöglich auch gewohnte Verfahren verlassen müssen. Und genau das machen wir. Und die einen sagen, nee, lieber nicht, das ist zu anstrengend. Und die anderen sagen, noch ein bisschen mehr bitte.
Ja.
Und dass man sich da streitet, ist eine gute Sache, weil der Kompromiss ist die bessere Lösung. Also alle, die sagen, Kompromisse sind Schall und Rauch und nichts Ganzes, sage ich, nee. Kompromisse dienen dazu, den besten Weg zu finden, womit sich alle wieder finden und eine große Akzeptanz herstellen. Von daher bin ich auch ein Fan von Verhandlungen, auch gesellschaftlichen, auch wenn sie anstrengend sind für die Menschen, manchmal auch zum Zugucken. Am Ende kommt was Gutes raus und das wird es auch bei der Kindergrundsicherung.
Ja. Also ich bin ja ein großer Demokratie-Fan.
Und Max Weber.
und deshalb auch ein großer Fan von politischem Streit. Eine Frage, die ich mir aber stelle, die ich auch schon diversen Politikern gestellt habe in diesem Podcast, ist, man kann den Streit und auch, ich sag mal so, das Liefern von Ergebnissen, was mal besser, mal schlechter ist, das kann man ja auf unterschiedliche Art letztendlich machen. Und wenn wir uns so einerseits in der medialen Berichterstattung umschauen, andererseits aber auch Wahlumfragen uns anschauen, dann scheint es ja schon so, dass viele in der Bevölkerung so ein, zumindest kein Top-Gefühl haben, gerade irgendwie was so die Regierungsarbeit angeht und dieser Streit da auch scheinbar eine Rolle spielt, also dieser permanente, öffentlich ausgetragene Streit permanent eine Rolle spielt. Und ich frage mich, völlig parteiunabhängig, wie gesagt, irgendwie, ist Ihnen in Berlin eigentlich manchmal auch bewusst, dass wenn Sie keinen guten Job machen, kommunikativ, inhaltlich, wie auch immer, dann kann das auch starke Kratzer an unserem demokratischen System hinterlassen, weil die Leute am Ende des Tages sagen, naja, ist halt irgendwie, ist gelb, ist grün, ist schwarz, ist rot, alle in einen Sack und draufschlagen, man trifft immer den richtigen sozusagen. Mhm. Ja, das ist ja so die dann konsternierte Aussage von vielen Leuten, die einfach nicht mehr dem System sozusagen vertrauen und damit erstarken dann die politischen Ränder. Ist das nicht was, wo man sagen muss, hey, lass da nochmal drüber nachdenken und lass da vielleicht auch nochmal sowohl die inhaltliche Arbeit als auch die Kommunikation darüber neu ausrichten?
Also ich gebe Ihnen recht, wir sind in einer besonderen Zeit. Wir haben einige Krisen hinter uns gebracht und wir sind mittendrin in manchen Krisen. Also wir haben Corona hinter uns gebracht, einige Finanzkrisen hinter uns gebracht. Wir haben Krieg mitten in Europa, damit hätte vor ein paar Monaten keiner gerechnet. Wir waren alle gleichermaßen entsetzt, was in Ukraine passiert. Es hat neue Menschen nach Deutschland gebracht, aus Syrien, aus Ukraine, aus vielen Teilen der Erde. Es gibt eine große Verunsicherung und da ist es einfach zu sagen, so, und ab jetzt bitte starke Männer, starke Hand, klare Antworten, Macher. Jetzt bin ich aber kein Mann, sondern eine Frau. Und wir leben in einem Land, das schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Also so zu tun, als ob es uns allen ganz schlecht ginge, wäre falsch. Sondern wir sind im viertreichsten Land der Welt mit einem starken Sozialstaat, der dafür führt, dass wir ein starkes soziales Netz haben und uns trotz aller Widrigkeiten es ja eigentlich noch gut geht. Das muss man einmal zugeben dürfen und können. Und ich finde das sehr traurig, wenn wir uns alle gemeinsam kollektiv schlechter machen, als wir es uns wirklich geht. Also fragen Sie mal andere Länder nach, wie es ihnen geht. Und in dieser Phase kämpfen wir, ringen wir um die besten Lösungen unserer Zeit. In einer Konstellation, wo unterschiedliche Parteien unterschiedliche Gesellschaftsvorstellungen haben. Hätten wir diesen Streit der Demokratie nicht, gäbe es auch keine Kompromisse und dann würden die Menschen verlieren. Und sie sollen aber gewinnen. Und fragen Sie mich jetzt, weil es so schwierig ist und Ihre Wahlergebnisse so schwer vielleicht schlechter ausfallen können, und das werden Sie womöglich, hören Sie auf, dafür zu kämpfen, das alles besser zu machen, würde ich sagen, nö. Also kein Unternehmer, der weiß, ich muss etwas umdrehen, etwas verändern, sonst fährt mein Wagen und mein Unternehmen Richtung Insolvenz. Wenn ich mich jetzt nicht verändere, würden Sie zuraten, lieber gegen die Wand zu fahren, als etwas zu verändern.
Aber.
Und ich will lieber für die Sache streiten und die Dinge verändern, als nichts zu tun und zuzugucken.
Ja, darf ich da kurz einhaken? Meine Frage ging ja nicht dahin, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt streiten sich mit dem Lindner nicht mehr, ja, so ein schönes Beispiel, sondern die Frage war eher dahingehend, ist der Stil vielleicht der richtige? Kann man den ändern? Ist die Kompromissbereitschaft auf allen Seiten vielleicht irgendwie zu wenig ausgeprägt? Nehmen wir die SPD mit dazu. Macht der Kanzler eigentlich einen guten Job oder macht er keinen guten Job? Ja, irgendwie gibt ja Leute draußen, die sagen, macht er überhaupt einen Job? Also, weil er nicht führt, in Anführungsstrichen, in der Wahrnehmung vieler Leute. Ich wage nicht, das auf den unterschiedlichen parteipolitischen Farben sozusagen zu bewerten, aber ich glaube, dass man sich, wenn man in so verantwortungsvoller Position ist, vielleicht diese Frage stellen sollte. Nicht, wollen wir weniger machen, sondern können wir es vielleicht ein bisschen anders machen?
Naja, das ist nicht an mir, das zu beurteilen. Ich bin mittendrin und als Politikerin in der Lage, in der ich bin, geht es mir darum, die besten Lösungen zu produzieren. Das ist der Job der parlamentarischen Staatssekretärin. Pragmatisch auf eine Lösung, ein Problem zu analysieren, die richtige Antwort zu geben und das durchzusetzen. Das ist mein Job. Und ich bin da in einer gewissen Loyalität. Ernannt bin ich vom Kanzler. Ich arbeite mit einer Ministerin zusammen und am Ende galt mein Schwur dem ganzen deutschen Volke. Und dafür will ich arbeiten. Und die Frage, die Sie stellen, damit beschäftigen wir uns ehrlich gesagt im Augenblick viel zu viel, weil das ist nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist am Ende, welche Ergebnisse kommen raus und was werden sie den Menschen bringen? Und mir wäre es lieber, wir würden die Zeit lieber damit verwenden, als mit der anderen Frage.
Ja, ja. Letztes Nachhaken an der Stelle. Ich bin total bei Ihnen, dass die Ergebnisse Klimaschutz, Wirtschaftspolitik, Familienpolitik, dass man da die allerbesten Ergebnisse schaffen sollte, um dieses Land, ich sag mal, zukunftsfähig zu halten oder wieder zukunftsfähig zu machen, wie einige sagen wollen würden. Wenn nicht, weil wir das machen, sondern wie wir es machen, ein Nebeneffekt ist, dass die politischen Ränder so erstarken, wie sie es gerade tun, ist das dann ein Kollateralschaden, den man in Kauf nimmt, weil man sagt, wir müssen es jetzt machen? Oder ist es so, dass man sagt, hey, irgendwie aus diesem, in Anführungsstrichen, Kollateralschaden entsteht eine Gefahr für unsere Demokratie und dann können wir noch so gute Familienpolitik machen, noch so guten Klimaschutz aufsetzen und noch so gute Wirtschaftspolitik. Wenn irgendwann die Kollegen vom rechten Rand noch stärker werden, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Problem.
Einspruch, euer Ehren? Das würde dann stattfinden, wenn wir nur an einer Stelle arbeiten und alles andere ignorieren. Das tun wir aber nicht. Parteien, die haben ja einen Verfassungsauftrag, nämlich auch Fortbildung, Weiterbildung, Meinungsbildung des Volkes voranzubringen. Und meine Partei hat ein paar tausend Mitglieder und wir kämpfen für die Kindergrundsicherung. Wir kämpfen aber auch in Sachsen gegen rechts. Wir kämpfen auch in Bayern für mehr Klimaschutz. Wir kämpfen auch in Hessen für eine bessere Bildungspolitik. Das heißt ja nicht, dass man das eine tut und das andere lässt. Und wissen Sie, was ich glaube? Das ist das, was ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen derzeit machen. Wir müssen miteinander reden. Das, was Sie miteinander hier machen. Wir müssen miteinander reden, auch dann, wenn es unangenehm wird. Ich werde direkt jetzt hier danach, meine Koffer sind schon gepackt, losgehen auf eine Tour quer durch Bayern, rauf und runter. Viele Organisationen, viele Verbände treffen. Ich werde mir Ihre Sorgen anhören, meine Antworten dazu liefern und Sie dem Realitätscheck überlassen. Auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene. Und ich war vor kurzem auch in Sachsen und wissen Sie, was ich traurig fand? Wir machen das ja. Also ich habe mich dort mit Frauen getroffen vom Wildwasser, die Schutz anbieten für Kinder, Jugendliche, aber auch Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Ich habe mich dort getroffen mit den Mitarbeiterinnen vom Kinderschutzbund zum Beispiel oder aber auch mit Menschen, die sich für Demokratie einsetzen. Und bei vielen dieser Veranstaltungen mussten die Menschen, die sich für dieses Land einsetzen, gegen Gewalt wehren, für ein Miteinander einsetzen, unter Polizeischutz zusammenfinden, dass sie überhaupt darüber reden dürfen. Das finde ich traurig. Menschen wie ich müssen sehr, sehr mutig sein zurzeit und es trotzdem tun und daran glauben, dass es nicht die Masse ist. Und das ist nicht die Masse. Die meisten Menschen sind gut, sie haben ein gutes Leben und sie wollen das fortführen. Und sie sehen, dass Klima eine Bedrohung ist und dass sie etwas verändern müssen. Sie wollen die besten Chancen für ihre Kinder. Übrigens auch zu der Frage, geben die Eltern das Geld für ihre Kinder aus oder versaufen sie es? Sie geben es für ihre Kinder aus. Und nur weil es den einen Vater, Mutter gibt, der es nicht so tut, können sie nicht 99,9% der Menschen verurteilen, dass sie auch schlecht sind. Und ich glaube an eine starke Struktur und auch an die Menschen und dafür arbeite ich und das werde ich auch tun. Und weil ich daran glaube, hoffe ich auch, dass wir uns mit guten Argumenten, Kraftargumente durchsetzen, auch gegen Unwissenheit, Dummheit und Populismus.
Ja, also um das noch zu korrigieren, ich habe nicht gesagt irgendwie, dass die Eltern das Geld versaufen.
Naja, das sagen andere, das müssen sie gar nicht.
Und ich habe es ehrlicherweise auch nicht so gemeint. Und natürlich, irgendwie gesellschaftliches Engagement kann man gar nicht hoch genug einschätzen, an welcher Stelle auch immer. Mein Grundgefühl ist halt, dass es halt, egal was man, an welcher Stelle, wo man engagiert ist, das auch immer ganz gut ist, wenn man das, was man tut oder wie man es tut, vielleicht auch hier und da hinterfragt, um sich selbst sozusagen auf dem richtigen Weg zu halten. Dahin ging auch meine Frage. Letztendlich, ich persönlich weiß gesellschaftliches Engagement sehr, sehr zu schätzen. Und den Punkt, den Sie angesprochen haben, dieses Miteinander reden, das ist, ich glaube, das verbindet uns beide. Miteinander reden ist total, total wichtig. Vielleicht, wir sind ja jetzt auch schon eine Stunde unterwegs und ich glaube, Sie müssen auch gleich los, aber lassen Sie mich noch einmal eine positive Abschlussrunde.
Genau, ich muss gleich nach Halle weiterfahren.
eine kleine positive Abschlussrunde. Was war in den letzten 2 Jahren sozusagen das schönste und erfolgreichste Projekt, wo Sie auch heute schon Ergebnisse sehen, was Sie im Familienministerium als Staatssekretärin vorantreiben konnten?
Ach, es gibt so viele schöne Projekte, aber ich würde sagen, was unser Land wirklich voranbringen wird, werden die 3,5 Milliarden sein, die wir im Bereich der Ganztagsschulen und 4 Milliarden im Bereich der Kinderbetreuung jetzt schon investieren. Die Mittel laufen. Übrigens noch eine Investition. Wir bauen Schutzhäuser für Frauen in Deutschland auf, in allen Landkreisen, wo Frauen Zuflucht finden, wenn sie Unterstützung brauchen gegen häusliche Gewalt. Übrigens 60% der Menschen in den Frauenhäusern, die Schutz suchen, sind Kinder und Jugendliche, Minderjährige, die mit ihren Müttern dorthin kommen. Und damit bringen wir dieses Land voran, was Teilhabechancen, Schutz, Miteinander und gemeinsames Zusammenwachsen anbelangt.
Okay.
In den letzten 2 Jahren. In den nächsten 2 Jahren hoffe ich, dass wir auch noch die Kindergrundsicherung bekommen.
Und dann ist Wahl und danach sind Sie dann, übernehmen Sie den Job von der Frau Paus.
Dann ist Wahl und dann hoffe ich, dass wir weiter regieren.
Okay. Alles klar. Frau Dillingütz, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war intensiv. Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht.
ich hab auch was mitgenommen und ich gehe davon aus, dass auch die Hörerinnen und Hörer das eine oder andere oder die eine oder andere neue Erkenntnis gewinnen konnten. Und ja, sollten wir nochmal wiederholen irgendwann. Ich danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.